Hier ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
Eine ganze Menge Awards sind vergeben worden. Wir haben die ersten Free Agent Signings, einige kleinere Trades und jetzt am Wochenende gehen die Baseball Winter Meetings los und dann hoffen wir ja schon darauf, dass wir in irgendeiner Weise mal nächste Woche mal so über die richtig großen Sachen sprechen können. Stichwort Otani, Stichwort Yamamoto, das wollen wir doch mal hier festhalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball, unserer zweiten Off-Season-Folge. Hallo Florian.
Schönen guten Tag.
Axel ist leider beruflich engagiert im Moment, deswegen müssen wir auf ihn verzichten und machen das weiterhin zu zweit. Aber so häufig in der Offseason haben wir uns lange nicht mehr gemeldet.
Das stimmt, aber wir hatten alle drei, sofern es die Arbeit dann immer zulässt, einfach weiter Lust über Baseball zu reden. Denn tatsächlich, finde ich, ist schon sehr viel passiert, bevor die ersten Wintermeetings stattgefunden haben. Also ich war sehr überrascht über das, was in den letzten Wochen alles so dann passiert ist. Also.
Lass uns erstmal über die Breaking News sprechen. Shohei Ohtani. Ja. Er hat gestern Morgen seinen Klogang gemacht und ist dann frühstücken gegangen.
Und ich glaube, er hatte sogar ein Ei zum Frühstück, was nicht ganz durch war. Das fand ich sehr interessant. Also ich meine, das war dann mit die wichtigste Nachricht an dem Tag.
Ja. Die Eierspeisen von Shohei Ohtani, eher weich gekocht oder eher hart gekocht?
Na, ich glaube, der Japaner an sich. Nein, keine Ahnung. Also ich glaube, die essen ja eh ganz anders Frühstück als wir. Daher, ich weiß gar nicht, also ich kenne so Rührei-Rollen aus Japan.
Es ist ernsthaft besorgniserregend übrigens, dieser Hype um Shohei Ohtani. Also die Leute sind, die Journalisten in den USA sind ja so sehr auf Hab-Acht-Stellung im Moment. Da gibt es dann Breaking News mit, die und die Teams haben sich aus dem Rennen verabschiedet. Breaking, als Breaking News.
Ja, aber es ist, ich finde zwei Dinge daran sehr wichtig. Erstens, es ist das Einhorn, was als Free Agent sich Pfeil bietet. Nee, heißt das? Heißt das Pfeil bieten? Naja. Also auf jeden Fall, er hat sich auf dem Free Agent Markt angemeldet und möchte jetzt einen neuen Vertrag bekommen. Das als Einhorn ist das eine aufregende Neuigkeit, finde ich. Und ich glaube, das ist auch eine der großen Free Agent Signings der letzten, keine Ahnung, 100 Jahre. Also ich glaube, das ist, wo der jetzt hingeht, das ist noch wichtiger als damals, als Babe Ruth die Boston Red Sox verlassen hat. Also weil das einfach jemand ist, den es so nicht nochmal wieder geben wird. Oder nicht so schnell wieder geben wird. Andererseits finde ich es halt sehr spannend, aus dem Umfeld von Shohei Ohtani wurde bekannt gegeben, sollte irgendein Team leaken oder ist in den News landen, dass er sich mit denen getroffen hat, fällt dieses sofort raus. So gab es wohl Ansagen und ich bin sehr gespannt, weil das würde mich als Journalist ja noch mehr anspornen,
ja, klar,
da hinterher zu sein.
Ja, klar.
Ich glaube, also alleine jetzt nach dem Wochenende wird es vermutlich noch mehr als Frühstücksneuigkeiten über Shohei Ohtani geben.
Also ich meine, die Wintermeetings sind jetzt 4. bis 7. Dezember oder so, warte. Winter.
Ich glaube auch, ja. Ich meine, das hätte
Meetings MLB.
Hätte
ich auch so gelesen, ja. Die sind jetzt mein Gott.
Der Wintermeetings, in Nashville, Tennessee.
Nashville, Tennessee.
Das war.
Jedenfalls, dort treffen sich die General Manager und dort wird meistens eine ganze Menge eingetütet. Und zum Beispiel Yoshinobu Yamamoto aus Japan, der gepostet worden ist, aus der NPB, der hat gesagt, er möchte gerne am Ende der Winter Meetings seinen neuen Club haben. Und da könnte es natürlich auch eine ganze Menge in diesen Tagen geben.
Das können die mit mir nicht machen. Ich werde doch schon wieder so verletzt werden. Ich werde weinen.
Wir werden alle
zetern.
Verletzt werden, Florian.
Oh Gott.
Wir kommen alle nicht heile raus aus diesem Winter, was die MLB Free Agency angeht.
Und nachher, weißt du, Yamamoto und Ohtani und Soto bei den Yankees, die 161 Spiele gewinnen, weil sie einmal nicht aufpassen und die World Series mit Sturm nehmen und wir sitzen hier und weinen.
Lass uns lieber anfangen und in Medias Res gehen, weil Shohei Ohtani ist dann natürlich auch Gesprächsthema gewesen bei den Awards, die wir in der MLB jetzt noch hatten. Die MVP Awards sind vergeben worden und es sind zwei Entscheidungen gewesen, die eindeutig waren, beziehungsweise die sogar einstimmig waren. Shohei Ohtani und Ronald Acuña Jr. sind gewählt worden als American League beziehungsweise National League MVP und sie haben beide komplett einstimmig diese Rings gewonnen, weil es gar keinen Spieler gab, sowohl in der American League als auch National League, der gewählt worden ist auf Platz 1.
Ja, und ich glaube, bei beiden kann man in keinem jetzt einen Makel finden an der Stimmenvergabe, an der Stimmenanzahl. Ich sehe hier, also ich habe noch nie so wohlwollend auf beide Wahlen geguckt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass jemand übergangen wurde.
Nee, da ist niemand übergangen worden. Es waren eindeutig die beiden besten Spieler dieser letzten Saison und da müssen wir auch gar nicht groß drum rumreden. Shohei Ohtani ist jetzt zum zweiten Mal hintereinander zum AL-MVP einstimmig gewählt worden, also da gab es dann auch keine Zweifel. Slugging Percentage 654, OPS 1066, 44 Home Runs in nur 135 Spielen. 184er Opponents Betting Average beim Pitching und 3,14er ERA, 167 Strikeouts in 132 Innings. Ronald Acuña, die erste 40-70 Saison der Geschichte, 41 Home Runs, 73 Stolen Bases. Er hat die meisten Runs gehabt in der NL, 149. Er hat die meisten Hits gehabt mit 217, den besten OBP mit 416, den besten OPS mit 1012, die meisten Total Bases mit 383. Also, ja, gut. Also das ist wirklich einstimmig. Also wenn wir da jetzt sagen, der war gar nicht so gut, gut, dann könnte man uns auch nicht mehr ernst nehmen.
Ja, und man könnte ja sogar bei Ohtani das Ganze auf die Pitching-Seite nehmen. Jetzt werden Pitcher selten zum MVP. Aber auch da muss man ja einfach sagen, das ist eine Saison gewesen, die weit über vielem Durchschnitt ist, und dann kann man auch da alleine schon den Wert nehmen. Und neben dem 40-70 von, also ich meine, Ronald Acuña Jr. hat einen neuen Club gegründet, den gab es vorher nicht. Und das sind alles Dinge, die so faszinierend sind an beiden Spielern. Und wir wissen ja, wie du gerade gesagt hast, Ohtani hat diesen zweiten hintereinander. Ronald Acuña Jr., ich glaube, letztes Jahr wäre wahrscheinlich eine ähnliche Saison gewesen, wäre er nicht so verletzt gewesen. Warten wir also, was nächstes Jahr kommt. Vielleicht verteidigt er den Titel sogar auch, weil die Zahlen sind ja da und die kann er wieder bringen. Einfach klasse. Ich finde es halt lustig, dass die Angels jetzt wie viele MVP-Awards gewonnen haben? Fünf?
Fünf der letzten 11 oder so, ne?
Und wie viele Playoff-Spiele? Achso, egal.
Eins. das waren drei damals. Eine Serie hatten sie.
Ja, ne, das sind dann immer die Vergleiche, die dann lustig sind und dann eben man schon sehen kann, dass da schon zwei besondere Spieler miteinander in einem Team spielen und das Team davon irgendwie nicht so richtig profitieren kann. Und man sieht aber auch, wie wahnsinnig dieser Ohtani ist, weil beides ja offensiv, also als Batter und als Pitcher. Als Pitcher werden wir ihn länger nicht sehen, aber auch das wird ja wieder kommen und dann passt das schon. Und ich habe nie oder selten das so wohlwollend hingenommen, wer da gewählt wurde.
Cy Young für den besten Pitcher in der American League Gerrit Cole, in der National League Blake Snell. Beides auch relativ klar, haben sie das gewonnen. Gerrit Cole mit einem ERA von 2,63, 209 Innings, Opponents Batting Average bei 2,06. Er hat vier Earned Runs über seine letzten fünf Starts gehabt. Und bei Blake Snell war es so, dass der schwach angefangen hat, aber extrem stark aufgehört hat. 1,81er Batting Average Against und 12 Starts, die ohne Run ausgegangen sind am Ende. 234 Strikeouts, 31,5% Strikeout Rate. Blake Snell wird ein sehr reicher Mann werden in dieser Offseason, in dieser Free Agent Season. Und auch beide absolut verdient, da brauchen wir auch nicht groß drüber reden.
Nein, also ich bei Pitchern finde ich es immer, also es ist immer schwierig, sage ich mal so. Also du kannst aber vielleicht sogar noch einfacher hier noch Argumente für andere Pitcher finden. Aber im Grunde stand jetzt in beiden, ne? In beiden Ligen standen beide schon ziemlich weit auf. Interessant ist, dass beide nicht an den Playoffs teilgenommen haben. Das finde ich halt dann wiederum sehr lustig. Aber ist auch absolut verdient. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich dagegen sagen kann. Bei Blake Snell finde ich es halt faszinierend. Das ist einer der wenigen, die es in beiden Ligen gewonnen hat. Das kommt wohl nicht so häufig vor. Was soll ich jetzt dagegen sagen? Ich hätte vielleicht, also ich fand eben zum Beispiel ja Zach Gallen von den Diamondbacks einfach klasse und hätte es jetzt auch meinetwegen auch Aaron Nola gönnen können oder Zach Wheeler gönnen können. Ich bin ja schon absolut überwältigt, dass Logan Webb als Dritter in der National League gewählt wurde. Das macht also finde ich toll. Hätte aber auch nie gesagt, dass er es zum Beispiel mehr verdient hätte. Ne? Er hat ja auch nur mehr Strikeouts als Blake Snell, sonst halt nichts besser. Also daher passt das für beide Awards wunderbar.
Dann können wir ja rübergehen zu den Rookie of the Year Awards. In der American League Gunnar Henderson, in der National League Corbin Carroll. Während ich über Corbin Carroll so keine Sekunde nachdenken möchte, bin ich natürlich etwas erzürnt, dass Tristan Casas kein Rookie of the Year geworden ist bei in der American League.
Ja, ich Ähnliches habe ich mir gedacht. Jetzt ist bei den Giants niemand gewesen, der so herausragend war, wie es Corbin Carroll war. Also definitiv nicht. Aber auch das sind wieder Sachen. Ich meine, Corbin Carroll hat es bis in die World Series geschafft. Warum sollte ich jetzt zweifeln, dass er Rookie of the Year wird? Also ganz ernsthaft, der hat das Team getragen. Und ich meine, es zählt wahrscheinlich wieder nicht dazu bei der Wahl, was er in den Playoffs gemacht hat. Wäre mir egal. Der hat das Team besser gemacht und zwar wesentlich. Und ich hätte ihn, ich weiß gar nicht, ob er Stimmen bekommen hat, aber er hat sicher auch Stimmen für die MVP-Wahl bekommen. Und das finde ich schon wieder in der National League faszinierend. Da steht er einfach komplett draußen vor. Bei Gunnar Henderson muss ich ehrlich gestehen, das fand ich überraschend. Er hat eine super Saison, alles cool. Aber ich habe jetzt auch in der American League jetzt die Rookies nicht so verfolgt, muss ich dann ehrlich gestehen.
28 Home Runs, 9 Triples, 82 Runs batted in, 100 Runs gescored. Das war schon relativ eindeutig, dass er im Laufe der Saison der beste Rookie war in der American League. Und das, was ich jetzt gesagt habe mit Tristan Casas, der ist, glaube ich, auf Platz 3 gekommen. Das ist schon völlig in Ordnung.
Kompliment, oder? Also finde ich, das ist für beide Teams, die jetzt in dieser Saison nun wirklich nicht herausragend waren, finde ich, wenn du in den individuellen Awards Spieler vertreten hast. Ich meine, ihr hattet sie ja auch bei den Silver Sluggern mit Rafa Devers. Also ich finde, dass das lobt dann auch, dass die Arbeit halt nicht ganz schlecht ist in deinem Team, sondern dass es eben vielleicht nur 2, 3 Stücke fehlt, um wieder kompetitiv oben dabei zu sein.
Kompetitiv dabei zu sein.
Also finde ich tatsächlich ein tolles Kompliment dann. Und es ist ein toller Award. Also ich mag Rookie of the Year sehr gerne. Ja.
Und jetzt kommen wir zu den Managers of the Year. Und da möchte ich dann tatsächlich ein ganz kleines bisschen Kritik üben, beziehungsweise habe gedacht, weiß nicht, ob das so die richtige Wahl ist. Skip Shoemaker für die Miami Marlins in der National League und Brandon Hyde für die Baltimore Orioles in der American League. Während ich das absolut respektiere, dass die Baltimore Orioles eine fantastische Saison unter Brandon Hyde gespielt haben und dass sie völlig zu Recht in die Playoffs gekommen sind, sind sie dann in der ersten Runde ausgeschieden. Und jemand wie der Herr Bochy aus Texas hat das Team zum ersten Titel geführt. Und auf der Seite der Miami Marlins hätte ich jetzt gesagt, da ist meiner Meinung nach Torrey Lovullo zu schlecht bei weggekommen.
Komplett nur 4 First Place Votes. Also gehe ich davon aus, das war vor der.
Ja, da gehe ich auch von aus.
Also, dass die das vorher abgeben mussten, weil was Torrey Lovullo dann in den Playoffs aus diesem Team herausgeholt hat, ist outstanding, wie man so schön sagt. Und deswegen hätte ich ihm auf jeden Fall diesen Award auch in der National League gegeben. Ich finde es eben faszinierend, dass zum Beispiel auch Brian Snitker bei Atlanta 8 First-Place-Votes bekommt, wo ich dann so denke, ja, es ist aber auch relativ einfach, in einem gut zusammengestellten Team mit Superstar Ronald Acuña Jr. eine gute Saison zu bringen. Also ne, das fällt einem ja leichter. Das ist diese ewige, bring doch mal einen guten Trainer in ein schlechtes Team und guck, was er macht, damit du weißt, ob er ein guter Trainer ist. Und ich finde, passt hier am meisten. Denn von denen, auf die auf den ersten 3 Plätzen gelandet sind, ne, mit Shoemaker, mit Council, den finde ich, also um jetzt gerade komplett überbewertet, dadurch, dass er hier Zweiter geworden ist, ist er mir gerade irgendwie im Ansehen komplett runtergesunken. Ich weiß nicht, warum, der arme Kerl, kann ja gar nichts dafür. Und da landet er nur auf dem 4. Platz. Ist ein bisschen schade, muss ich ehrlich gestehen. Weil ich meine, Dave Roberts hat 4 First-Place-Votes bekommen. Was hat der denn gemacht? Der hat die Dodgers
nicht den Hass sprechen lassen, Florian.
Nicht den Hass. Aber ich finde, das ist keine Leistung, die dazu befähigt, dort so viele First-Place-Votes zu kriegen, wie der Coach, der sein Team in die World Series gebracht hat. Deswegen, ja, hier könnte ich gerne reden. Ich gönne Skip Shoemaker, der hat einen tollen Job geleistet, keine Frage. Und das gleiche gilt für Brandon Hyde. Die haben super Jobs geleistet und ich glaube, bei Hyde ist es auch eher diese Überraschung, wie gut dann die Orioles in diesem Jahr waren. Bin aber auch da ganz bei dir. Selbst Kevin Cash würde ich sogar vor Brandon Hyde wählen, weil auch da wieder aus dem wenigen Geld so viel zu tun ist nochmal anders. Und bei Bruce Bochy müssen wir nicht drüber reden. Der hat die World Series gewonnen, das erste Mal für Texas.
Ja. Das waren die Awards. Eine Sache noch, Shohei Ohtani ist zum 3. Mal Outstanding DH of the Year geworden, ist der einzige Spieler neben David Ortiz, der das 3-mal hintereinander geschafft hat. Ortiz hat es sogar 5-mal hintereinander geschafft.
Ja, aber die dicken Jungs magst du ja nicht. Das ist ja das Schade. Also du würdest das ja sehr anerkennen.
Ich weiß, dass mir das noch bis 2027 vorgehalten wird. Dass ich in einem einzigen Podcast habe ich ein bisschen Schwäche gezeigt.
Wir haben noch die Comeback Player of the Years vergessen. Liam Hendricks und Cody Bellinger. Ja. Bellinger merkwürdig, auch bei Hendricks so gut. Ja, aber es sind, glaube ich, beides Geschichten, die man wunderbar erzählen kann. Gerade bei Liam Hendricks, der von Krebs wiederkommt und einfach weit in der MLB spielt. Keinerlei Fragen, ne? Also wirklich nicht. Und deswegen eine schöne, schöne Geschichte nochmal zum Schluss. Ja, absolut. Ja.
Ich habe nur einmal Schwäche gezeigt. Damit kommen wir zu den Free Agent Signings bzw. Trades. Und da gehen wir, wie ihr es gewohnt seid, von American League East zu National League West. Also wir gehen jetzt so ein bisschen durch die Ligen durch. In American League East ist noch gar nichts passiert, außer dass die New York Yankees Luis Severino verloren haben. Über den sprechen wir aber gleich noch. Wir fangen an mit den Detroit Tigers, die ein Free Agent Signing gemacht haben, um ihr junges Starting Pitching ein bisschen mit Erfahrung anzureichern, und sie haben Kenta Maeda geholt. Kenta Maeda hat mit den Tigers einen Vertrag über 2 Jahre und $24 Millionen abgeschlossen. Maeda wird 36 im nächsten April, hat allerdings in den letzten Jahren wirklich gezeigt, dass er ein sehr solider, ein sehr zuverlässiger Pitcher ist. Ist Zweiter im Cy Young Voting geworden 2020, hat allerdings Tommy John Surgery dann gehabt und die Saison 2022 verpasst. 20 Starts letztes Jahr für die Twins, ein 4,66er ERA. Er hat allerdings 10 Runs in 3 Innings gegen die Yankees im April abgegeben, und von diesem 30er ERA runterzukommen ist nicht ganz leicht. Der Rest war wirklich sehr, sehr solide. Tarik Skubal, Casey Mize, Reese Olsen und Matt Manning sind in dieser Starting Rotation bislang. Bei Eduardo Rodriguez wissen wir es nicht, wo er landen wird. Er ist aus seinem Vertrag ausgeoptet, deswegen brauchten die Detroit Tigers Stabilität, und sie haben es jetzt mit Kenta Maeda bekommen. Von mir kein Widerspruch, beziehungsweise nichts in irgendeiner Weise, wo ich sagen würde, überbezahlt oder so. Ich finde dieses Free Agent Signing sehr sinnvoll.
Das ist nicht nur sinnvoll, das ist quasi ein Stil für die Tigers. Sie müssen ihre junge Rotation mit einem erfahrenen Starting Pitcher, der dir Innings geben kann, verstärken, und haben das fantastisch getan und zum Zweiten einen Ligakonkurrenten geschwächt. Also du hast Doppelwumms? Wie nannte man das hier in Deutschland nochmal kurz?
Ja.
Doppelt irgendwie Gutes getan, ne? Und ja, jetzt wird Kenta Maeda nicht mehr im nächsten Jahr den Cy Young Award gewinnen. Das wissen wir alle. Jetzt wird das wahrscheinlich tun, dann ist es ja okay. Aber du hast einen absolut zuverlässigen Pitcher für vernünftiges Geld bekommen und dein junges Team weiter aufzubauen. Hut ab, Tigers. Für mich nur die höchsten, besten Ratings für diesen Trade. Also für die Signing.
Ja. Kenta Maeda hat gesagt, er hat sich bei der Unterschrift aus seinem Bauchgefühl verlassen, und er sagt, die Detroit Tigers haben eines der coolsten Logos der MLB, und er würde so viele Menschen in Japan und auch in den USA sehen mit dem Detroit Tigers Logo drauf, dass er ein gutes Gefühl dabei gehabt hätte. Und da muss ich ihm ja zustimmen, die Detroit Tigers haben ja eines der ikonischsten Logos der MLB.
Ja. Ja, siehst du auch, also das ist neben dem NY von den Yankees,
genau,
das ja nun wirklich weltweit am verbreitesten ist, das muss man sagen.
Ja, weil die Leute alle in New York Dodgers mal waren und dann sich gedacht haben.
Absolut, genau.
Hat nichts mit den Yankees zu tun.
Richtig, ich kenne viele, die das aufhaben und gar nicht wissen, dass das die Yankees sind, sondern denken, hey, das steht doch für New York. Das tue ich nicht, weil ich ein netter Mensch bin, aber das macht nichts. Nein, und ich finde, das Tigers-Logo sehe ich auch hier in Deutschland häufig und denke dann immer, ach guck mal, der hat Ahnung vom Base. Nee, doch nicht.
Nee, wahrscheinlich
hat er einfach nur modisch genommen. Passt, also finde ich gut. Ich finde es, also ich möchte diesen ausdrücklich nochmal loben, dieses Signing. Die Tigers machen gerade was, wo ich bin absolut fasziniert, muss ich ehrlich gestehen.
Dann lass uns doch mal gerade über die Minnesota Twins sprechen, weil du sie eben schon angesprochen hast. Kenta Maeda haben sie verloren, sie haben auch Sonny Gray verloren, über den wir gleich noch sprechen werden. Und sie haben selber gesagt, sie wollen von der Payroll runter, also sie wollen nicht mehr so viel in der neuen Saison zahlen. Es gibt jetzt 2 offensichtliche Trade-Kandidaten jetzt noch bei den Minnesota Twins. Das ist auf der einen Seite Christian Vasquez, der Catcher. Der hatte eine wirklich enttäuschende Saison und wird in den nächsten 2 Jahren noch jeweils $10 Millionen verdienen. Ist defensiv sehr guter Catcher, das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil er lange für die Boston Red Sox gecatcht hat. Und Max Kepler ist ein offensichtlicher Trade-Kandidat. Ja. Sie haben die Option gezogen für ihn. No-Brainer. Was waren es nochmals?
Ja.
10 Millionen oder so?
10 Millionen. Für so einen Outfielder absolute No-Brainer. Ja.
Und trotzdem haben sie, wird er wohl auf dem Trademarkt angeboten werden. Sie wollen runter von ihrer Payroll. Es ist eine offene Division. Die Chicago White Sox haben auch noch nicht so richtig viel gemacht. Deswegen müssen wir auch schauen, wie sich diese Division nächstes Jahr entwickeln wird. Aber es ist das Tor weit offen für ein Team mit Ambitionen. Und die Detroit Tigers haben hier vielleicht wirklich so einen kleinen Headstart gehabt.
Ja, und das meine ich eben mit diesem Doppelwumms. Ne? Du nimmst deinem Konkurrenten in der offenen Division etwas weg. Und die eben selber sagen, sie müssen von ihren wahnsinnig hohen 160 Millionen Payroll mal runterkommen. Zeigt eben viel, was für ein Markt Minnesota ist, also in den im unteren Drittel würde ich ihn einordnen demnach. Und ich habe das Gefühl, dass das Fenster für die Twins langsam zugeht. Und dann würde das bedeuten, wenn du dann sparen willst, dann nimmst du jedes Angebot an, wo du sparen kannst. Und sei es nur die 10 Millionen für oder 20 Millionen für Christian Vasquez, die er noch die nächsten 2 Jahre bekommt, und die 10 Millionen von Max Kepler, die er noch bekommt. Also ich finde das sehr schade, weil es mal eine Zeit gab, in denen die Twins auf dem Weg nach oben waren. Müsste ich jetzt eine Vorschau sagen, würde ich sagen, haben mit den Playoffs nichts zu tun. Und wenn sie überhaupt positiv in der Saison werden, wäre schon gut.
Die Minnesota Twins, also ein Team, auf das wir achten müssen, dann auch in der Offseason jetzt. Ein Team, auf das wir wahrscheinlich nicht so richtig achten müssen, sind die Oakland A's. Das ist kurz nachdem wir unseren letzten Podcast aufgenommen worden, ist es bekannt geworden, dass die MLB-Owner einstimmig dem Umzug von den Oakland A's nach Las Vegas zugestimmt haben. Das einzige Problem, was die Oakland und Las Vegas A's dann jetzt haben werden, sie werden bis Anfang 2028 kein eigenes Heimstadion haben, weil das ist jetzt im Moment noch in der Planung. Es soll wohl 2024 mit dem Bau begonnen werden, aber es ist wohl erst Ende 2027 fertig, dieses Stadion. Es wird überlegt, ob sie im AAA-Stadion in Las Vegas spielen werden, ob sie vielleicht sogar noch ihre Miete für ein Jahr verlängern werden in Oakland, dadurch, dass das Oakland Coliseum noch bis Ende 2024 gemietet ist von den A's. Aber wir stehen kurz vor dem Umzug zu den Las Vegas A's und ich glaube nicht mehr, dass da noch viel passieren wird. Glaubst du das noch?
Nein, ich glaube auch die letzte Chance, die A's in Oakland zu halten, war ja, dass der Owner vielleicht noch verkauft und dann eventuell das anders, also komplett anders gemacht wird, also vielleicht eben mit einem neuen Team dann in Las Vegas und gar nicht so, aber das ist jetzt auch weg. Das zweite ist, wenn du dir die Vereinbarung anguckst, die MLB jetzt mit dem Owner der A's, mit dem Fischer heißt er, glaube ich, ne?
John Fischer.
John Fischer, genau. Vereinbart hat, dann siehst du, dass sie im Grunde davon ausgehen, dass er jetzt auch noch weiter Owner bleibt. Also, dass das Ganze ihm bleibt, denn er zahlt Strafen, sollte er das Team verkaufen in den nächsten Jahren. Und das wird ihn davon abhalten. Das heißt also, man geht davon aus, er soll es bleiben. Und damit sind alle Chancen für mich weg, dass die A's noch in irgendeiner Form Baseball in Oakland bleibt. Das, was du mit dem Stadion angesprochen hast, wir sind da mitten in der Wüste von Nevada. Wir spielen im Sommer. Nein, die können in dem AAA-Stadion kein Profi-Baseball spielen, würde ich behaupten, weil es viel zu heiß ist.
Ich glaube auch, dass sie 2024 noch im Oakland Coliseum spielen werden.
Und das wäre etwas, was bitter für alle Beteiligten wäre. Weil das macht niemanden dann mehr Spaß. Ne? Also dieses jetzige Übergangsjahr, alles gut und schön, das musst du wahrscheinlich irgendwie durchkriegen. Aber sollte es noch ein Jahr werden, wäre das Härteste, was du der Fanbase antun kannst, aber auch was du der MLB antun kannst. Weil da guckt doch dann niemand hin für 2 Jahre.
Die A's haben angekündigt, dass es am Montag, also am 4. Dezember, eine große Verkündung geben wird, dass vielleicht auch das Stadion vorgestellt wird, wie es aussehen soll, und dass auch John Fischer dort dabei sein wird. Und die Oakland A's Fans sind einfach komplett vor den Kopf gestoßen, weil sie haben gesagt, 18 Jahre lang haben wir diesen Mann überhaupt nicht zu Gesicht bekommen. Und jetzt ist er im Moment überall aktiv und überall unterwegs. Und es stinkt so ein bisschen danach, dass es ist so ein bisschen die Dings-Geschichte, die Indiana von Cleveland-Geschichte. Also, dass ein Besitzer einfach das Team so schlecht machen will, dass es umziehen kann.
Ne, einmal das. Und zweitens, wenn man sich überlegt, in welcher Situation die A's, oder als die A's damals kamen zum Beispiel nach Oakland, hat man das als deutliches Zeichen gesehen, auch als Konkurrenz, dass die Giants sich anstrengen müssen. Und dann gab es genau das Thema bei den Giants, dass die kurz davor waren, umzuziehen. Ich meine, es gab Vereinbarungen mit Tampa Bay, also mit St. Petersburg, dass die Giants dorthin ziehen. das war klar. Eigentlich war das schon alles in trockenen Tüchern. Bis dann irgendwann eine Gruppe von Menschen aus San Francisco gesagt haben, nein, wir würden das Team abkaufen, wenn derjenige, der jetzige Besitzer umziehen möchte. Und das war die einzige Chance oder das war der Grund, warum die Giants nicht in St. Petersburg sind. Und das Ganze ist hier in Oakland eben nicht passiert. Aber da muss man dann auch gestehen, dass der Standort nun wirklich nicht toll ist. Also Oakland hat jetzt rein von der Wirkkraft her nicht so viel zu bieten. Das ist leider so. Wenn man jetzt die Bay Area nimmt, ist es natürlich ein großer Markt. Aber da sind ja halt die Giants auch noch daneben. Plus dem ganzen Gerangel zwischen den beiden Teams. Es ging da teilweise um Santa Barbara, San Jose, wer darf wo noch in meiner Liga aufmachen und wer nicht. All diese Themen gibt es dann auch noch zwischen den beiden. Und deswegen ist das eine Geschichte, die in den letzten Jahren einfach immer weiter runterging. Und ja, Major League und einer ganz, ganz, einem ganz merkwürdigen Owner, ja.
Ja. Also, die Oakland A's ziehen höchstwahrscheinlich um. Das wäre schon eine riesige Überraschung, wenn man jetzt noch in irgendeiner Weise dieses Team in Oakland hält und damit hat die Stadt Oakland dann kein Profiteam mehr nach den Oakland Raiders und den Golden State Warriors, die nach San Francisco umgezogen sind, dann jetzt wohl auch die Oakland A's.
Wusstest du, dass die Warriors mal in San Francisco vorher waren?
Ja, das wusste ich.
Das war mir gar nicht so bewusst. Mhm. Also ich habe Leute in San Francisco gesehen, die Warriors-Jacken hatten, wo ein SF drauf war. Ich dachte, was ist denn hier los? Und dann wurde ich aufgeklärt, dass sie umgezogen sind.
Ja. Schon mal. Damit kommen wir in die National League, weil die National League hat nämlich schon angefangen mit den ganzen Free Agent Signings. Das haben wir in der American League noch ganz wenig gehabt. Ich habe eine Theorie übrigens, warum die American League noch nicht so richtig aktiv war und warum die National League Teams da jetzt schon ein bisschen vorgedroschen sind.
Okay, ich höre sie mir gerne an.
Es sind sehr viele Big Market Teams in der American League mit New York, mit Boston etc. und in der Houston dann ja auch, beziehungsweise Los Angeles. Mhm. Aber in der National League haben wir nicht ganz so viele Big-Market-Teams. Ja, es sind die Dodgers zum Beispiel noch da. Und die Dodgers warten nur darauf, dass sie Shohei Ohtani signen können. Aber der Rest denkt sich, Mensch, bevor die dicken Fische hier abgezogen werden, dann kümmern wir uns erstmal um den soliden Kram. Und es ist sehr viel solider Kram dort passiert in den letzten Tagen, finde ich. Und das ist meine Theorie im Moment.
Das wäre mir zum Beispiel jetzt auch in der National League bei einem Team aufgefallen, wo wir gleich drüber sprechen, bei den Cardinals. Aber genau sehe ich so, wie du das auch meinst, wie du es gesagt hast. Die bisherigen Signings in der American League deuten eben darauf hin, dass alle darauf warten, dass der große Fisch was tut, also die Yankees zum Beispiel. Oder auch die Red Sox, die ganz anders auftreten werden als in den letzten Jahren, muss man auch dazu sagen.
Das
will
ich aber hoffen.
Ja, müssen sie ja auch, genau, absolut, weil sonst weiß man nicht, also sonst kannst du den neuen General Manager sofort wieder rauswerfen oder President of Baseball, ob was auch immer er ist. Also ja, das sehe ich genauso. Und ich meine, in der East haben wir gesehen, wenn dann ein Dickfisch mal was macht, also, ne? Also mit den Phillies, das fand ich schon ein Zeichen in die gesamte Liga, muss ich ehrlich sagen.
Wenn du jetzt schon die Phillies ansprichst, dann fangen wir auch an mit den Phillies. Ich wollte eigentlich mit den Braves anfangen, aber dann fangen wir mit den Phillies an. Die Phillies haben gesagt, okay, Aaron Nola, du hast jetzt genug gejammert darüber, dass du hier bleiben möchtest, dass du aber ordentlich anerkannt werden möchtest. Wir treffen uns jetzt bei deiner Vertragslänge, bei deiner gewünschten Vertragslänge bei 7 Jahren. Die wollte nämlich Aaron Nola von Anfang an haben. Vor der Saison 2023 hatten die Phillies ihm einen 5-Jahres-Vertrag im Bereich von 150 Millionen angeboten und er hat gesagt, möchte ich nicht haben. Ich möchte einen 7-Jahres-Vertrag haben, ungefähr bei 200 Millionen. Man hat sich jetzt so ein bisschen Richtung Aaron Nola getroffen. Sie haben ihm jetzt einen 7-Jahres-Vertrag gegeben. Er wird 172 Millionen Dollar in den nächsten 7 Jahren bleiben. Er hat seine Karriere als Philadelphia Philly angefangen und er wird höchstwahrscheinlich seine Karriere als Philly dann beenden. 7 Jahre, 172 Millionen Dollar. Gerade in den Playoffs hat Aaron Nola wieder bewiesen, was er für ein richtig, richtig guter Pitcher sein kann. Und ich finde, als einer meiner Lieblingspitcher, gebe ich ganz offen zu, ich mag die Pitching Motion von ihm, ich mag seinen Habitus. Er ist einer der ruhigeren Vertreter und dass er jetzt dort enden wird bei den Philadelphia Phillies. Das war mir relativ klar. Ich habe nicht damit gerechnet, dass irgendein anderes Team Aaron Nola bekommen wird. Aber die Philadelphia Phillies haben sehr früh Nägel mit Köpfen gemacht. Dave Dombrowski hat es gesagt, ist eh nicht mein Geld, von daher soll
ja,
das haben.
Der macht das ja, ich wollte gerade sagen, der gibt ja gerne. Ne? Also das, also und wenn man sich jetzt anguckt, die Top 3 Verdiener bei den Phillies werden sein Trea Turner, Bryce Harper und Aaron Nola. Und das klingt vernünftig.
Das ist völlig also, in Ordnung, ja.
Na, Zach Wheeler hat nur noch ein Jahr seinen Vertrag jetzt, der wird dann danach wahrscheinlich nochmal sich anschauen, aber du weißt, dass du dieses Jahr auf jeden Fall in der American League, in der National League East und auch in der National League insgesamt eine Rolle spielen wirst und auch die nächsten Jahre, denn JT Realmuto wird 2026 Free Agent, Nick Castellanos wird erst 2027 Free Agent. Kyle Schwarber als jetzt absoluter Designated Hitter, völlig einsetzbar, erst 2026 Free Agent. Und selbst Tyrone Walker erst 2027 Free Agent. Also du hast nicht nur kurzfristig mit Verträge, so dass du Win Now in die Win Now-Richtung gehst, sondern du hast auch gesagt, hey, unser Team um Turner, Harper, Nola, das wird stehen. Und darum bauen wir weiter auf. Und ich finde, das ist eine, also ich, also findest du ihn zu teuer? Ich würde 24 Millionen im Schnitt für einen Starting Pitcher in dem Jahr ausgeben. Also hätte ich den Deal so auch genommen.
Ja, du weißt ja, was du in Philadelphia an ihm hast. Du weißt, dass er 2018 ein 2,37er ERA hatte, dass er zwischendurch Jahre hatte, wo er nicht so konstant gewesen ist. Aber du weißt, dass du von ihm erstens sehr viele Innings bekommst pro Saison. Also das ist ja auch ein Faktor, der damit reinspielt. Und dass du mindestens ein Vierer ERA bekommst von ihm. Und er wird Top of the Rotation sein, es sei denn, die Philadelphia Phillies machen jetzt noch wirklich, wirklich viel. Da zweifle ich im Moment dran, weil sie haben schon eine sehr hohe Payroll. Du hast es angesprochen mit Bryce Harper, mit Trey Turner und jetzt auch mit Aaron Nola. Sie sind ein Big-Market-Team. Sie werden wahrscheinlich mit Dave Dombrowski noch aggressiv sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch wirklich die ganz großen Namen bei den Phillies landen werden. Und damit hast du eine ganz, ganz, ganz solide Nummer die nächsten 7 Jahre mit Aaron Nola. Ja, es sei denn, er verletzt sich, aber das wollen wir jetzt nicht.
Ja, nehmen wir das mal bitte raus. Genau, also das passt ja. Du hast ja auch jetzt, finde ich, Positionen, also schon vorbereitend auch, was die Verträge und alles angeht, hast du ja schon Positionen ganz weit vorne klar gemacht. Wir haben letzte Folge drüber gesprochen. Du hast dich committed dazu, dass Bryce Harper jetzt dein Starting First Baseman wird. Und damit hast du ganz viel aufgeräumt. Und du kannst jetzt zum Beispiel noch auf dem Free Agent Markt nach Outfieldern gucken, die defensiv mal was drauf haben. Das kannst du wunderbar tun. Du kannst Kyle Schwarber auf den DH-Posten setzen und dann darf der auch da seine Bälle aus dem Stadion hauen oder einen Strikeout kriegen. Also das ist dann in Ordnung. Und und dann gucken wir in die Rotation. Und ich finde den also ganz ehrlich, ne, Wheeler, Nola und auch selbst Suarez dazu, das ist eine super 1-2-3-Rotation. Und Tyrone Walker und Christopher Sanchez, die kommen dann halt auch noch. Also du bist wirklich gut aufgestellt in einem Modus, in dem du nicht mehr was Großes machen musst, aber trotzdem in der Division eine Rolle spielst und auch in den Playoffs nachher in der National League. Also eine tolle Leistung. Also klasse Signing, würde ich nichts Negatives an diesem Signing finden, muss ich ehrlich gestehen.
Wie gesagt, die Taschen sind auch ein bisschen größer in Philadelphia. Also das ist jetzt nicht, ich will jetzt der Dombrowski nicht in den Adelstand erheben durch dieses Signing, aber ich finde es eine komplett sinnvolle eine komplett sinnvolle Vertragsunterschrift und das ist es ist reasonable. Es ist einfach, es ist in Ordnung. Wie gesagt, ich muss Dave Dombrowski nicht in den Adelstand erheben durch dieses Signing.
Nein, und wenn du Geld hast, kannst du auch dir die Leute holen. Punkt. Also ja, entschuldige bitte, da sind andere Märkte ganz anders aufgestellt. Das haben wir mit den Twins gerade erzählt. Also bitte das nicht zu hoch bewerten, haben wir auch nicht getan. Wir haben aber diesen Deal an sich als gut empfunden und das, glaube ich, kann man auch machen so.
Wo wir gerade bei den bei Aaron Nola waren, die Atlanta Braves haben ihm wohl sogar noch ein bisschen mehr geboten, aber erst am Ende hat er einen Hometown-Discount gegeben an die Phillies. Die Atlanta Braves hätten Nola gern gehabt, sie haben sich allerdings jetzt mit einem anderen Pitcher geeinigt. Die haben nämlich Reynaldo Lopez einen 3-Jahres-Vertrag gegeben, $26 Millionen. Er hat letztes Jahr für 3 verschiedene Teams gepitcht. Er hat mit den White Sox ist er in die Saison gegangen, dann ist er kurz vor der Trade-Deadline zu den Angels gegangen. Die haben aber Ende August ihre Fälle davon schwimmen sehen, weil sie nichts mehr mit den Playoffs zu tun hatten, haben ihn auf die Waiver-Wire gesetzt und dann ist er von den Guardians aufgenommen worden. Insgesamt hatte er einen 3,27er ERA, 83 Strikeouts und 66 Innings. Er hat 34 Walks abgegeben, das war ein Problem bei ihm, aber 12 seiner Outings oder alle seine 12 Outings für die Guardians waren ohne Run, also hat er 0er ERA abgegeben und Lopez soll entweder, und das steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest, soll er einer der Setup-Men werden für Raisel Iglesias, für den Closer der Braves, zusammen mit AJ Minter, oder er wird gestretched als Starter. Es gibt Überlegungen, dass die Atlanta Braves ihn zum Starter umfunktionieren wollen, und das ist das Experiment, was wir wahrscheinlich im Spring Training sehen werden mit ihm.
Ja, würde ich dann so als quasi Stretch für Charlie Morton, ne? Der wird nicht jünger, schafft vielleicht nicht mehr die Innings, die er mal früher geschafft hat. Gut, das ist jetzt heutzutage nicht mehr so wichtig anscheinend, aber wenn du dann noch einen weiteren potenziellen Starting-Pitcher hast oder du sagen kannst, hey, dann haben wir noch einen potenziellen Long-Reliever, geht ja auch vielleicht, bin ich auch sehr gespannt, wie die Braves damit umgehen, denn die doch sehr junge, in Teilen sehr junge, das sehr junge Starting-Pitching brauchte noch einen etwas erfahrenen. Nun ist er noch unter 30, aber er hat ja schon ein bisschen was gesehen. Also das auch da wieder, ne? Das haben wir, da können wir mal loben. Jetzt finde ich, können wir mal loben. Das Office der Braves ist schon beneidenswert gut, muss man sozusagen.
Ja, aber ich glaube, sie haben für jeden ihrer Verträge haben sie irgendeine Leiche im Keller des Spielers, dass die dann für deutlich weniger unterschreiben als.
Ja, findest du, dass Renato Lopez mit 10 Millionen im Schnitt unterbezahlt ist?
Nicht mal 9 Millionen, 26 für 3 Jahre.
Ja, aber es ist mit. Der hat noch eine Option irgendwann.
Ja.
Eine Club Option. Ach, ja. Also ja, trotzdem.
Man sagt, ein Win above Replacement in der MLB sind ungefähr 9 Millionen Dollar Jahresvertrag. Ja, diese 9 Millionen Dollar, diesen einen Win above Replacement wird der Ronaldo Lopez bringen.
Ja, genau. Und deswegen, das meine ich ja. Also ich finde, wenn wir immer sonst ein bisschen sagen, ja, es ist ja einfach, wenn du viel Geld hast, kannst du es auch gut ausgeben. Die Braves sind kein kleiner Markt. Man darf nicht vergessen, Atlanta ist eine relativ große Stadt. Und ich finde, die machen das schon seit Jahren einfach fantastisch dort. Und Anfopoulos ist es, ne? Ja, finde ich, ja. Also, das sieht man schon zum Beispiel an, wie war das immer, an Geld, was du noch Spielern zahlen musst, die gar nicht mehr bei dir sind. Das hält sich dort alles in Grenzen.
Sollen wir gerade noch die Geschichte erzählen, dass Max Scherzer im Moment einer der höchstbezahlten Spieler in 3 Clubs ist?
Ich meine, wir kommen noch zu den Mets, da war ja auch.
Ja.
Machen wir es damit gleich mit, oder?
Ja, dann machen wir
die Mets gleich in die Verlosung.
Ja. Max Scherzer spielt nicht mehr bei den Mets, wird aber dann von den Mets noch zum Teil bezahlt. Er wird auch von den Washington Nationals noch ein ganz kleines bisschen bezahlt. Und wo ist er jetzt? Bei den Rangers wird er auch bezahlt.
Ja.
Jedenfalls, die New York Mets haben nach dieser unfassbaren Katastrophensaison in der Offseason jetzt 2 kleinere Deals erstmal angestoßen. Das sind alles nicht so diese Deals, wo wir letztes Jahr den Atem angehalten haben, aber sie haben 2 Spieler jetzt reingeholt, die eine Verstärkung sein können, nicht sein müssen. Erstens ist es Joey Wendell. Joey Wendell, ein Infielder, der sowohl Second Base, Shortstop als auch Third Base spielen kann, ist für 2 Millionen genommen worden. Der hat in dem letzten Jahr bei den Marlins gespielt, hat dort die Shortstop-Position inne gehabt, aber war nicht so richtig, richtig gut. Das ist kein Problem für die Mets. Die Mets haben einen relativ prominenten Shortstop im Moment mit Francisco Lindor. Und von daher soll er so ein bisschen der Utility-Player sein. Er bekommt 2 Millionen Dollar, da kommen noch ein paar Extras drauf, wenn er möglichst viele Innings spielt etc. Aber Joey Wendell ist die erste Verpflichtung. Und die zweite ist, das ist so eine kleine Wildcard für die Mets, weil sie haben Luis Severino verpflichtet, einen Pitcher, der letztes Jahr noch bei den New York Yankees war, beziehungsweise in den letzten Jahren bei den Yankees war und der 2-3 Jahre lang wirklich fantastisch für die Yankees gepitcht hat, aber im letzten Jahr keine gute Saison hatte. Und der Vertrag ist ausgelaufen jetzt nach der Saison 2023. Er hat einen 4-Jahres-Vertrag 2019 unterschrieben bei den Yankees. Und Luis Severino wird jetzt für 13 Millionen Dollar ein Jahr bei den New York Mets pitchen. Ihr Gehalt ist jetzt bei, oder ihre Payroll ist jetzt bei 288 Millionen Dollar. Es ist nur 1 Million unter der höchsten Stufe der Luxury Tax. Das heißt, wenn sie 289 Millionen Dollar erreichen, müssen sie, glaube ich, für jeden Dollar, den sie ausgeben, auch 1 Dollar an Strafe zahlen. Das heißt, dass sie dann
Nicht ein Dollar, nee, ich glaube 10 oder 20 Cent pro der Dollar. Echt? Ist es. Es ist nicht ein Dollar für einen Dollar, nee, sonst würden sich die Verträge ja verdoppeln. Aber es ist so um und bei, es ist viel. Also man denkt,
ganze
so
Menge
ein Dollar für einen Dollar, es ist auf jeden Fall sehr viel und stört aber eben Milliardäre nicht oder Billionäre nicht, ne? Das ist
Milliardäre.
Halt
so. Er ist noch Milliardär.
Noch Milliardär. Okay, ja, was weiß ich.
Wenn er so weitermacht, ist er bald nur noch Millionär,
wenn er bei den Mets weggeht. Naja, wenn er, du hast gerade gesagt, knapp unter der Luxury Tax und davon gehen 56
unter der vierten Millionen. Stufe der Luxury Tax.
Ja, und davon gehen 56 Millionen gehen davon an zwei Pitcher, die schon lange nicht mehr da sind, Justin Verlander und Max Scherzer. Mhm. Also, ja, herzlichen Glückwunsch, habt ihr gut gemacht. Guckt man aber auf die Trades oder auf die Signings, die sie jetzt gemacht haben, ganz ehrlich, ein Severino für das Geld halte ich jetzt nicht für falsch, muss ich ehrlich gestehen. Kann ich auch nichts Schlimmes dran finden. Und auch Joey Wendell für das Geld kann ich nichts Schlimmes dran finden. Macht das Team jetzt nicht um 5 Wins above Replacement besser, aber gute Deals.
Ja.
Ganz in Ordnung.
Er war halt 2021 gab es die Tommy John Surgery, dann hat er Probleme mit den Oberschenkelmuskulatur gehabt 2022 und auch 2023 hatte er Probleme, Verletzungsprobleme und insgesamt hat er 89 ein Drittel Innings nur gepitcht letztes Jahr und dann 6,65er ERA. Er ist eine Wildcard für die New York Mets und sollte er es nicht bringen, kann man ihn zur Trade Deadline immer noch abgeben und $13 Millionen in dem Universum, in dem sich die Mets bewegen, ist das nun wirklich. Also ich möchte nicht immer von Peanuts sprechen, aber es ist wirklich kein großer Punkt, wo man sagt, die Payroll wird überlastet.
Ja, ja, genau.
Also und über die Payroll bei den Mets mache ich mir nur am wenigsten Gedanken. Ich werde keine Sekunde Schlaf in meinem Leben verlieren über die Payroll von den New York Mets.
Nein, nein. Und ich selber ja auch nicht. Und selbst der Besitzer nicht, weil da eben, wie ich gerade gefahren habe, fast ein Millionär noch ist. Weil das so viel Geld für die Ausgaben ist. Das ist aber völlig egal und ich bin sehr gespannt, wie sie das denn jetzt zum Saisonbeginn alles verkaufen werden, was noch passieren wird. Einfach nur weitermachen wie jetzt, ging ja anscheinend nicht. Wir machen jetzt alles neu und dann schauen wir mal.
Ja. Damit gehen wir rüber in die National League Central und da haben wir wahrscheinlich am meisten zu besprechen und das ist selten in diesem Podcast, dass wir über die National League Central mit am meisten sprechen. Fangen wir an mit den Milwaukee Brewers. Die Brewers haben einen sehr, sehr, sehr interessanten Vertrag offenbart, beziehungsweise er wurde jetzt offenbart oder er wurde geleakt. Jackson Churio ist kurz davor, eine Vertragsverlängerung für 8 Jahre und knapp $80 Millionen zu unterschreiben. Und jetzt fragt ihr euch genauso wie wir, wer ist denn Jackson Churio? Jackson Churio gehört zu den Top-Prospects der kompletten Liga und er ist das Top-Prospect der Milwaukee Brewers. Und er hat letztes Jahr Double-A gespielt und ein ganz kleines bisschen Triple-A. Das heißt, er ist noch lange weg, nicht lange weg, aber er wird wahrscheinlich im Springtraining mit dem Major League Team dabei sein. Aber ob er die Saison starten wird,
genau, das ist noch nicht sicher, dass er.
Das ist noch nicht sicher. Und trotzdem haben die Brewers jetzt gesagt, wir verlängern jetzt schon den Vertrag mit ihm 8 Jahre, knapp $80 Millionen. Er ist als International Free Agent 2021 gekommen und hat damals für $1,7 Millionen unterschrieben und hat sofort für Aufsehen gesorgt. Er ist Outfielder. Das Problem ist, die Milwaukee Brewers haben relativ viele Outfielder. Sie haben unter anderem ja, Christian Yelich. Wen haben sie noch? Ich habe, hier. Warte.
Ich habe meine Brille gerade abgenommen. Entschuldigung.
Jared Mitchell, Joey Weimer, Sal Frelick, genau. Tyron Taylor, Blake Perkins. Alles Outfielder. Und da werden sie in der nächsten Saison entweder versuchen, Spielzeit für ihn zu finden oder dann in der Triple A zu parken. Allerdings gibt es ja auch Kriterien und das ist ja im letzten Collective Bargaining Agreement rausgekommen, wenn du einen Rookie sofort spielen lässt und nicht versuchst in irgendeiner Weise seinen Rookie-Vertrag noch zu stretchen, dann bekommst du Incentives. Sollte er im Rookie-Ranking etc. nach vorne kommen, bekommst du einen zusätzlichen Draft-Pick. Und das soll den Leuten oder soll den Teams ja so ein bisschen das schmackhaft machen, dass man einfach Rookies mal spielen lässt und nicht in der AAA parken soll, damit der Rookie-Vertrag noch ein Jahr länger geht. Und da könnte man natürlich sagen, dass Jackson Churio, der schon eine ganze Menge Geld verdient, eine ganze Menge von der Payroll von den Milwaukee Brewers besetzt, dass er dann auch spielen wird. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, genau. Und das ist auch ein Zeichen für, weil jetzt sind wir wieder Big Market, Small Market. Die Milwaukee Brewers gehören zu einem Small Market Team, wie du vielleicht auch jetzt in Zukunft handeln musst. Rechtzeitig den Leuten Bescheid geben, wir setzen auf ein junges Prospect. Wir wollen auch hier Geld ausgeben für eben auch lange Zeit. Es ist ja nicht so, dass er nur einen Jahresvertrag oder so bekommt. Und das finde ich spannend. Und wir haben es ja in anderen Teams auch gesehen, die eben nicht gestretched haben, sondern ihre Rookies gleich aufgestellt haben. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen für die Liga, dass es dann jetzt auch genutzt wird, dass diese Incentives dann wirken. Und wenn er gut ist, kriegen sie halt einen Draftpick. Und wenn er nicht gut ist, kriegen sie vielleicht keinen Draftpick, aber haben ihm schon mal Major League Luft schnuppern lassen. Also alles gut, können dabei nur gewinnen.
Ihr letzter großer Vertrag, den sie rausgehauen haben, der war für Christian Yelich, der ist allerdings bislang noch nicht so richtig gut aufgegangen.
Nee, er spielt halt nicht woanders. So kann man vielleicht als Positives sagen. Ja, und du kannst halt immer, na, du kannst doch immer drumherum auch das Team bauen.
Ja,
ne?
Klar. Also,
aber ja, klar, das, du hast vollkommen recht. Es ist bisher bei den Brewers ist in den letzten Jahren nicht so viel passiert. Und ich finde, diese, das haben wir ja schon letzte Woche erzählt, diese Craig Council-Geschichte, dass du einfach du lässt ihn gehen. Und das ist so, boah, kein gutes Zeichen. Aber vielleicht ist es auch eine Strategie, die man von außen nicht erkennen kann und die vielleicht frustrierend ist für Fans, aber professionell wahrscheinlich genau der richtige Weg für ein kleines Team wie die Brewers ist. Immerhin wird ihr Stadion immerhin ziehen sie nicht um.
Das ist
wie woanders.
Das ist schön, das ist schön zu hören. Ja, und sie haben immer noch die Brauerei im Hintergrund.
Ja, ja du und die German Heritage Night und mit die besten Würstchen, die ich je in einem Stadion
die
gegessen habe.
Die hatten sie in den letzten zwei Jahren nicht, die German Heritage Night.
Ach ja, stimmt.
So.
Ja, aber die Würstchen sind lecker. Also die haben super Bratwurst-Auswahl, kann ich nur empfehlen. War toll.
So, gehen wir zu den Cincinnati Reds rüber, weil wir haben einige Nachrichten zu den Cincinnati Reds und wir haben auch in den letzten Jahren relativ wenig über die Reds gesprochen, aber ein Hörer hat gesagt, warum zum Teufel habt ihr nichts zu Joey Votto gesagt? Ja. 17 Jahre bei den Cincinnati Reds. Die Reds haben hatten eine Option auf ihn. Entweder sie werden ihm 20 Millionen Dollar im Jahr 2024 zahlen oder es gibt einen Buyout von 7 Millionen Dollar. Und die Cincinnati Reds haben sich für das Buyout entschieden und haben Joey Votto damit zum Free Agent werden lassen. Joey Votto an sich hat gesagt, er würde gerne 2024 nochmal weiterspielen. Das Problem war jetzt nur, in den letzten Jahren ist seine Produktion bei den Reds einfach deutlich nach unten gegangen. Man hat ihm wirklich das Alter angesehen und er ist nicht mehr der, der er war, als er bei den Reds angefangen hat, beziehungsweise als er in seiner Prime war. Und dass die Reds gesagt haben, okay, ey, das sind 13 Millionen Dollar, die dieses Unterschied macht, das können wir wirklich in gute neue Spieler investieren, das kann ich komplett nachvollziehen, aber er ist eine Legende. Irgendwann wird eine Statue wahrscheinlich vor dem Reds-Stadion für ihn enthüllt werden. Und dass er jetzt geht und dass er vielleicht jetzt nochmal ein Jahr in einem anderen Club spielt, das ist schon eine Sache, wäre ich Reds-Fan, die würde mir nicht unbedingt gut tun.
Nee, und das ist auch eine schwierige Situation. Ich meine, er hätte ja auch sagen können, ach komm, ich hänge meine Baseball-Handschuhe an den Nagel. Ich habe jetzt echt 17 Jahre lang genug meinen Körper hingehalten. Es ist jetzt vorbei, aber das an den Handschuhe an den Nagel hängen, hätten ihn halt 7 oder 20 Millionen gekostet. Und dass du dann sagst, nein, ich verzichte darauf nicht, sondern ich mache einen Buyout und guck, dass ich noch weiterspiele, kann ich sogar einerseits verstehen. Andererseits, also könnte ich es mir als Cincinnati Reds-Fan einfach nicht vorstellen, ihn in einem anderen Jersey zu sehen. Das ist einfach, und ich wüsste jetzt auch nicht, wo. Also ganz ehrlich, ne? Das wäre dann ja vielleicht ein Team, das sich sagt, okay, komm, ein paar Millionen haben wir, vielleicht sogar das Minimumgehalt und können vielleicht jungen Leuten was beibringen, aber wo willst du ihn dann unterbringen? Und
er ist halt DH-First Baseman. Und ja, bevor ich das mit dem 40-Jährigen, bevor ich die First Base mit dem 40-Jährigen besetze, du hast es bei Miguel Cabrera gesehen, die Detroit Tigers sind heilfroh. Ja, er ist eine absolute Legende bei den Tigers, aber sie sind heilfroh, dass sie im neuen Jahr nicht mehr Miguel Cabrera At-Bats geben müssen. Und ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass es ein Team geben wird, was außer der großen Not Joey Votto einen Platz geben wird. Nee, dafür besetzt er einfach zwei zu selten gebrauchte Stellen. Du hast die Age, kannst du jeden Spieler spielen lassen und bei der First Base kannst du auch fast jeden Spieler spielen lassen. Das siehst du bei Brett Harper.
Ja, und es ist dieses, wie beende ich denn eine Karriere? Denn ich glaube, dass es nicht einfach ist, nach 17 Jahren einfach sagen, hey, ich will nicht mehr. Ich lasse es jetzt sein. Ich glaube, es ist nicht einfach. Und ich glaube, ich bin sehr gespannt, wo wir ihn sehen werden. Also bin ich wirklich sehr gespannt.
2002 ist er gedraftet worden von den Reds. 2007 hat er seine Karriere begonnen und hat insgesamt OPS Plus von 144, 100 ist Durchschnitt. Ein Career on Base Percentage von 409, 2135 Hits, 356 Home Runs. 1144 RBIs, also 1141, 1171 Runs scored, 1365 Walks. Sechsmal im All-Star-Team, Gold Glove gewonnen, National League MVP 2010, 64,4 Karriere-Wins above Replacement auf Platz 4 der Cincinnati Reds-Geschichte hinter Pete Rose, Johnny Bench und Barry Larkin. Das sind drei ordentliche Namen.
Ja, ja, absolut.
Hauptsache er wettet jetzt nicht.
Ja,
nicht von den ganz großen Reds lernen.
Mann. Ja. Ja.
Die Cincinnati Reds haben aber auch zwei Signings getätigt. Nick Martinez haben sie einen Zweijahresvertrag gegeben, 26 Millionen garantiert. Der Deal erlaubt aber Nick Martinez nach der ersten Saison auszuopten. Martinez hat die letzten zwei Saisons in San Diego gespielt, hat erst drei Jahre in Japan gepitcht und dann hat er während der 21-22er Offseason für die Padres gesigned. Er hat in 106 1/3 Innings hat er 3,47 in seiner ersten Saison gepitcht und in der letzten Saison, über die beiden Saisons kombiniert, 3,45er ERA, war also ein sehr zuverlässiger Spieler, 216 1/3 Innings und er hatte so eine Swing-Rolle, also zwischen Piggyback-Starter, also das war also 3-4 Innings-Pitch, dann war auch nur Reliever für ein Inning. Also das war eine Sache, die er für die San Diego Padres in den letzten Jahren gemacht hat. Sehr, sehr zuverlässig, wie gesagt, hat über zwei Jahre 216 Innings gepitcht für die San Diego Padres. Und Emilio Pagan haben sie dann noch verpflichtet. Zwei Jahre 16 Millionen Dollar, jeweils 8 Millionen Dollar 2024 und 2025. Die Cincinnati Reds hatten letztes Jahr einfach ganz große Probleme mit dem Relief-Pitching und mit Emilio Pagan und Nick Martinez haben sie diese Schwachstelle angegriffen und ich glaube erstmal sinnvoll verstärkt.
Ja, und auch wieder hier haben wir eine offene Division, sehe ich fürs nächste Jahr, mit einigen neuen Playern auch, also bekannten neuen Playern, kommen wir gleich zu. Ich bin gespannt, wie sich das dann am Ende ausgehen wird, weil ja auch die Brewers irgendwie sich ja nicht so richtig als absolute Macht erhalten haben, trotz des Vorsprungs im letzten Jahr, glaube ich, dass da sehr viel Bewegung drin sein wird. Und da musst du genau solche kleineren Deals machen. Cincinnati ist eben auch nicht der größte Market und wir müssen ein bisschen gucken, wo sie bleiben, weil eben kein Yamamoto und kein Otani zu ihnen kommen wird. Vernünftige Dinge dort getan, definitiv.
Pagan war letztes Jahr auch bei den Minnesota Twins. Die Minnesota Twins, das Pitching, da haben sie einiges abgegeben jetzt. Mhm. Hat allerdings bei den Tampa Bay Rays vor ein paar Jahren fantastische Saison gepitcht und da hofft man, dass er so ein bisschen wieder zurückkommen kann. Auf jeden Fall, das sind zwei solide Signings für die Cincinnati Reds mit Nick Martinez und Emilio Pagan. Kommen wir zu den, können wir sie sagen, bisherigen Gewinnern dieser Offseason? Kann man das sagen?
St. Louis Cardinals? Ja, vor allen Dingen so, hä? Weißt du, so dieses, du liest dann deine Nachrichten und dann so, was? Wer macht was? Die Sonny Gray geht wohin?
John Mozeliak, der General Manager, hat nach der Saison gesagt, vor dem 1. Dezember hätte er das Pitching verstärkt und würde drei Starting-Pitcher verpflichtet haben. Diesem Versprechen hat er Taten folgen lassen und hat Kyle Gibson, Sonny Gray und Lance Lynn unter Vertrag genommen. Lance Lynn, der verschollene Zwillingsbruder von Florian, ist also in dem nächsten Jahr dann bei den St. Louis Cardinals unter Vertrag. Diese Ähnlichkeit zwischen euch beiden ist frappierend, Florian.
Ich nehme das nur als Kompliment. Ich kann das nur als Kompliment nehmen.
Lance Lynn hat im letzten Jahr 44 Home Runs abgegeben und hat in seinem einzigen Playoff-Start für die Dodgers, wir erinnern uns, 4 Home Runs in einem Inning abgegeben. Mhm. 573er ERA.
73er ERA ist schon hoch, ne?
Das ist schon hoch, ja.
Aber 183 Innings, vielleicht ist es das, wo du drauf guckst.
Ja, natürlich. Ne? Und er ist halt auch so eine absolute Präsenz im Clubhaus. Mhm. Also der Typ hat halt schon alles erlebt.
Ja, ja. Ich meine, du hast jetzt eine Rotation, wo du neue Free Agents hast. Alle über drei, also das Starting Pitching ist nicht jünger als 32,5 mit Steven Matz. Du hast also Gorillas auf dem Hügel. Oder wie hieß der Film? Gorillas im Nebel.
Im Nebel.
So ungefähr. Ja, in St. Louis gibt es wenig Nebel, aber also es ist mit allem drum und dran. Also Lance Lynn, das letzte Jahr war wirklich nicht gut, müssen wir sagen. Change of Scenery, vielleicht haben die einen tollen Pitching-Coach, alles ändert sich, weiß man nicht. Du kriegst deine Innings. Wo sollen wir da jetzt irgendwie Findest du Kritik dran an diesem Deal?
Nö. Aber für mich ist Lance Lynn ja die absolute Verkörperung dieses Katastrophenjahres der Chicago White Sox.
Ja, natürlich. Absolut.
Ja, also, alles war schlecht im letzten Jahr bei den White Sox.
Weißt du, welcher Club Lance Lynn, bei wem er seinen ersten Vertrag unterschrieben hat? Ich meine, der ist ja schon ein bisschen älter.
Bei den
Cardinals. Richtig, bei den Cardinals. Also, der ist getraftet worden. Getraftet worden von den Cardinals damals. Das finde ich wieder lustig. Ne? Kommt nach Hause. Nein, die Geschichte wollen wir jetzt nicht spinnen.
Ja, also, bei den White Sox hat er einen 47er ERA gehabt. Bei den Dodgers, wo er hingetradet worden ist, ein 436er ERA. 573 insgesamt, bei den White Sox 21 und 22, 3,99er ERA und 2,69er ERA. Also bei den White Sox sein erstes Jahr war fantastisch mit einem 2,69er ERA. Ich meine sogar, dass er Cy Young Award, ist er Dritter geworden.
Der hat auf jeden Fall Stimmen bekommen, ja, absolut.
Also, Lance Lynn kann es. Er muss es nur wieder zeigen. Und letztes Jahr war er der Ritter der traurigen Gestalt bei den White Sox.
Darf ich dazu mal eine Frage stellen?
Bitte.
Hätten die Mets sich Lance Lynn geholt, hättest du diese Verpflichtung genauso positiv gesehen wie jetzt von den Cardinals? Das ist merkwürdig, oder? Weil ich finde, das ist sehr viel Risiko dabei. Er ist nicht mehr der Jüngste. Er hat eben in den letzten Jahren gezeigt, dass
es ist ein Jahr 10 Millionen.
Klar alles, aber es kann ja trotzdem 10 Millionen aus dem Fenster geworfen sein. Ne? Also alles cool. Aber ich finde, ich kann im Moment nur Positives über diese Verpflichtung sagen, weil es nicht bei den Mets ist. Und das finde ich so merkwürdig.
Ja, es ist wirklich merkwürdig. Weil bei den Mets hat man immer das Gefühl, es wird noch auf das Feuer, wo das Geld schon brennt, noch mehr Geld draufgeworfen.
Ja.
Und das Feuer und so ein bisschen
Benzin gelöscht.
Genau.
Ja.
Genau. Ja. Die größte Verpflichtung allerdings, die St. Louis Cardinals gemacht haben, ist die von Sonny Gray. Sonny Gray, 3 Jahre, 75 Millionen Dollar. Und jeder dieser Dollars ist natürlich in anderen Verhältnissen, als wo wir uns alle befinden, meiner Meinung nach gerecht. Gray hat in den letzten 2 Jahren fantastisch für die Minnesota Twins gepitcht. 2,90er ERA in 303 Innings über die letzten 2 Jahre für die Twins. In 2023 184 Innings, 2,79er ERA. Gepitcht und er hat seine dritte All-Star-Game Nominierung bekommen und ist Zweiter geworden im Cy Young Voting hinter Gerrit Cole. Er hat die Qualifying Offer, über die wir letzte Woche oder vor 2 Wochen gesprochen haben, hat er abgelehnt der Twins.
Die Twins. Man sieht jetzt auch warum.
Ja. Er wollte genau diesen Vertrag. Er wollte 3 Jahre 75 Millionen Dollar. Das war wohl sein großes Ziel. Die hat er jetzt bekommen von den Cardinals. Dieser Deal ist sehr nach hinten. Also die Vertragssumme ist sehr nach hinten gepackt worden. Backloaded heißt es im Amerikanischen. 10 Millionen dieses Jahr oder nächstes Jahr, 2024, 25 Millionen 2025 und 35 Millionen in seinem letzten garantierten Jahr 2026. Das ist natürlich risikoreich, aber es gibt so viele Verträge, die backloaded sind und in diesem Fall ist es so. Die Minnesota Twins haben sogar auch noch einen Vorteil, weil sie bekommen eine Draft Pick Compensation, dadurch, dass die Qualifying Offer abgelehnt worden ist von Sonny Gray und dadurch, dass er für 75 Millionen Dollar unterschrieben hat, bekommen sie nach der ersten Runde schon einen Draftpick dafür, dass sie Sonny Gray verloren haben. Hätte er nur für 50 Millionen Dollar unterschrieben, hätten sie erst einen Draftpick nach der dritten Runde bekommen.
Dritte Runde ist es dann, ne? Genau.
Ja, die Twins, die sowieso Payroll abwerfen wollten, haben dadurch so einen ganz kleinen Gewinn dann auch gemacht. Nach der ersten Runde zu draften nochmal zusätzlich ist nichts Schlechtes.
Ja, jetzt natürlich klingt das jetzt sehr gut für die Twins. Andersherum hast du gesagt, hey, ich verliere einen Starting Pitcher mit dem Potenzial gegen einen First-Runden- oder Zweit-Runden-Pick. Nee. Ja, passt. Mit dem Backloaded bin ich nicht zufrieden, aber ich bin furchtbar neidisch, dass sie ihn bekommen haben. Ich hätte ihn auch gerne gehabt, weil ich glaube, er ist eine Verstärkung für deine Rotation auch die nächsten 3 Jahre. Er wird vielleicht nicht mehr im dritten Jahr dann Cy Young-Zahlen anbieten. Aber ich glaube, das ist nicht schlimm. Der wird dann so eine Leistung wie Lance Lynn vielleicht dieses Jahr für die Cardinals bringt, dass er, keine Ahnung, hast 180 Innings, hast ein 4er ERA, ist doch alles erstmal cool für das Geld. Und das passt dann alles. Und trotz allem hast du aber einen Anker. Also ich finde, du hast um ihn einen Anker. Ich meine, er ist jetzt wie Fangraphs das sieht, ist er jetzt der Starting Pitcher Number One. So.
Ja.
Und da kannst du alles jetzt drumherum bauen, was du möchtest. Und ich finde, das ist ein smarter Move gewesen von den Cardinals und hat mich wirklich zu diesem, wo geht er hin? Mhm. Also, weil den Vertrag können doch bitte große Market-Teams gerade als Aaron Nola weg war, kann man doch so ein Vertrag, kann doch jeder, das können doch die Red Sox bezahlen aus der linken Hosentasche.
Ja, ja.
Also, weißt du, was ich meine? Dieses, ja, ja. Ich bin schon, jetzt fange ich an, fast sauer zu werden. Aber trotzdem, ist es etwas, eine klasse Verpflichtung, kann ich nur Positives sehen. Aber mit dem Fragezeichen hinter, wo wollen die denn hin?
Die wollen auf jeden Fall nicht nochmal so eine Saison anbieten wie im letzten Jahr oder in diesem Jahr.
Ja. Ja.
Also die St. Louis Cardinals-Fans, best Fans in Baseball, wie wir seit ewigen Zeiten schon wissen, die haben eher eine kurze Lunte.
Ja, 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 absolut, absolut. Ja. Also ich auch dann Kyle Gibson, können wir jetzt da als Nächsten daneben, ne? Ja. Also auch Kyle Gibson, ich finde, du guckst dir das an und siehst, okay, das ist jetzt eine Rotation von alten Männern, die nicht mehr Potenzial haben, noch richtig viel besser zu werden, aber diese Lineup würde ich sofort nehmen. Die Rotation. Ohne zu fragen, würde ich das sofort machen. Da kommt ja
unter anderem noch Miles Michaelis mit dazu, ne?
Genau, also,
ne?
Genau, eben. Und Steven Matz. Also alles.
Ist eine sehr, sehr solide begeistert. Rotation. Eine sehr solide Rotation, ja.
Genau, die wird jetzt nicht die niedrigsten ERA in der gesamten Liga haben. Ja, das weiß ich alles. Aber stell dir vor, die bleiben alle knapp bei 4. 5 Starting Pitcher, knapp bei 4 ERA. Was verlangst du mehr, ey? Und das finde ich wirklich beneidenswert gut, was sie da gemacht haben.
Wie gesagt, John Mozeliak hat das Versprechen abgegeben, Leute, vor dem 1. Dezember haben wir 3 neue Starting Pitcher und sie haben gesagt, dass sie noch nicht fertig sind. Es gibt noch 2 oder 3 Sachen, die sie verstärken wollen. So eine Saison, wie gesagt, kannst du den Cardinals-Fans nicht nochmal anbieten und dafür sind sie eigentlich auch zu gut gewesen im letzten Jahr, um so einen Stinker abzuliefern. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall haben sie hier mit Kyle Gibson, mit Lance Lynn und Sonny Gray eine ganze Menge meiner Meinung nach richtig gemacht und es ist ein Team to watch in der neuen Saison.
Wie wir es vorhin schon erwähnt haben, sehr offenen Central Division.
Ja.
Weil die Cubs werden auch noch ganz gewaltig.
Ja, da sind wir also drauf gespannt.
Das passt, ne? Und jetzt rüsten, also ne, die Reds sind in der Lage, auch noch wieder besser zu werden. Die Cardinals rüsten auf. Die Brewers wollen vielleicht Geld sparen, wollen es vielleicht nicht, müssen hin und her gucken. Ja, alles cool, aber das ist ja ein Team, was auch immer in den letzten Jahren oben dabei war. Also das ist eine offene Division, die jetzt noch enger wird und das kann ja Baseball nur gut tun. Sind wir uns einig.
Und nur die Pittsburgh Pirates werden wieder am Ende irgendwo rumkriechen.
Ich glaube, war das von den Pirates in den SB Nation Blog oder von den Royals? War so ein verzweifelter Artikel so, okay, deine Besitzer wollen also kein Geld ausgeben. Was kannst du jetzt tun, damit du weiter Baseball guckst? Das war sehr deprimierend.
Kommen wir in die National League West und da gibt es nämlich auch noch ein paar Sachen, die wir besprechen müssen. Auf der einen Seite erstmal die Arizona Diamondbacks, die ihre Third Base verstärkt haben. Ja, sie hatten Evan Longoria. Nein, sie hatten ihn nicht über die gesamte Saison letztes Jahr, sondern nur in den Playoffs und in ganz vereinzelten Spielen in der Regular Season. Sie haben ungefähr mit die schlechteste Third Base Produktion von allen Teams in der National League gehabt. Und das war die offensichtlichste Schwachstelle für die Diamondbacks dann auch Richtung Playoffs. Dass Evan Longoria jetzt nichts falsch gemacht hat in der Postseason, ist in Ordnung. Das passt auch soweit, aber sie hatten keine Verlässlichkeit für ihn. Und Evan Longoria ist jetzt Free Agent. Die Arizona Diamondbacks haben mit den Seattle Mariners einen Trade durchgeführt. Eugenio Suarez wird von den Seattle Mariners zu den Arizona Diamondbacks gehen. Die Mariners selber bekommen Carlos Vargas, Right-Hand-Pitcher und den Veteranen-Catcher Sebi Zavala. Und Suarez hat in den letzten 7 Saisons jeweils mindestens 21 Home Runs geschlagen. Sie brauchten Offensivproduktion und sie brauchen vor allen Dingen Stabilität. Es muss jemand auf dieser Third Base stehen, weil sie haben in den letzten Jahren mit sehr vielen Leuten dort gestanden, nur nicht mit einem, der von sich aus sagen kann, ich bin Third Baseman und ich bleibe verletzungsfrei.
Nenn mir den besten Third Baseman der Arizona Diamondbacks in ihrer Geschichte des Bestehens. Nolan Arenado.
Ja.
Es ist traurig. Ne? Es ist traurig, aber es ist so. Nein, aber die Verpflichtung hat ein Hörer von uns, schöne Grüße auf Instagram, veranlasst zu schreiben bei Instagram, was machen meine Mariners da, um Gottes Willen? Also die Leistung von Eugenio Suarez kann ich im Einzelnen.
Nolan Arenado war da bei den Rockies, nicht bei den Diamondbacks.
Ach, Rockies! Verdammt, stimmt. Ach, ich Idiot.
Aber denke gerade, was?
Nee, wer war denn auf der Third Base bei den Diamondbacks? Egal. Nein, aber Suarez finde ich Also auch da wieder, wie clever kannst du bitte deine Third Base besetzen, nachdem du Evan Longoria da hattest, einen erfahrenen Spieler, fürs Clubhaus, glaube ich, unfassbar wichtig. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz angenehmer Typ. So wie auch Tommy Pham zum Beispiel. Bin ich sehr gespannt, wo der landen wird. Also,
Jake Lamb und Eduardo Escobar waren in den letzten Jahren die besten Third Basemen.
Ja, okay, ja gut, geht auch. Ja, aber es ist hier mit Suarez, ist es wirklich etwas, du warst bis in die World Series, du bist in dieser West, hast du dich als zweitbestes Team dargestellt, mit vielleicht einem Team, was das gar nicht hergibt. Und wir werden nächstes Jahr, werden Leute nicht mehr die Leistung bringen wie dieses Jahr. Ich denke da zum Beispiel an Corbin Carroll als Rookie. Du hast nicht immer nur Fortschritt. Das ist ganz normal. Das ist aber auch nicht schlimm, weil du jetzt eben vielleicht ein bisschen mit einem erfahrenen Third Baseman wieder dabei bist, der dir aber immer noch Produktion bringen kann. Ich finde auch da wieder den Trade, finde ich, auch wieder beneidenswert gut. Ich meine, projected steht da bei 23 Home Runs bei Fangraphs der Suarez dieses Jahr. Was willst du da mehr? Also, weiß ich nicht.
Arizona war letztes Jahr auf dem 26. Platz in der MLB, was den Wins Above Replacement Wert auf der Third Base angeht. Sie hatten Evan Longoria, Entschuldigung, Free Agent. Josh Rojas ist getradet worden auf der Trade Deadline zu den Seattle Mariners. Buddy Kennedy wurde auf die Waiver gesetzt, kam zu den Cardinals. Jace Peterson, Emmanuel Rivera sind immer noch im Club, aber werden wohl Platoon-Rollen beziehungsweise.
Genau, die kannst du dann immer mal zum Ausruhen bringen. Finde ich alles gut durchdacht. Also auch hier, die Diamondbacks werden nicht in der Versenkung verschwinden nächstes Jahr. Ganz im Gegenteil. Die haben sich gerade wieder eine Position haben sie gut ersetzt. Für wenig Geld. Alles richtig gemacht bisher, muss ich ehrlich gestehen.
Kommen wir zu den Colorado Rockies, wo Nolan Arenado den ersten Teil seiner Karriere verbracht hat.
Ja, das war ja Trevor Story war auch ne, egal.
Trevor Story war auch nicht bei den Diamondbacks.
Nee, bei den Rockies.
Ja.
Ich denke immer nur daran, was die mal für ein Team gehabt hätten. Die wären alle dabei gewesen. Das ist einfach immer wieder. Ja,
es gab eine Nachricht, ich glaube, ist jetzt 10 Tage alt oder so. Es gab eine Nachricht und die hat uns so ein ganz kleines bisschen schockiert zurückgelassen. Die Guardians haben Cal Quantrill designated for assignment. Und da habe ich gedacht, was ist denn hier los? Cal Quantrill, einer der zuverlässigsten Pitcher der Cleveland Guardians. Was ist da denn los? Er ist noch in seinem quasi Rookie-Vertrag und er war jetzt für Arbitration vorgesehen. Das heißt, Vertragsaufstockung bzw. Gehaltsaufstockung für die Spieler, die in ihrem Rookie-Vertrag sind. Wird jedes Jahr neu ausgehandelt mit den Spielern etc. Und da hätte er wohl in diesem Jahr mehr oder im neuen Jahr mehr als $6 Millionen bekommen sollen. Und die Guardians haben sich gedacht, das können wir besser verwenden und haben ihn designated for assignment. Und die Colorado Rockies, die eins auf dieser Welt wirklich dringlichst brauchen, Pitching, haben sie gedacht, Mensch, Cal, kannst du zu uns kommen. Und sie haben mit den Colorado Rockies und die Guardians haben einen Trade, sind eingegangen. Die Guardians haben Quantrill zu den Rockies getradet für Catcher-Prospect Cody Huff, der 2022 gedraftet worden ist. Quantrill hat 99 Auftritte für die Guardians gehabt in den letzten 4 Jahren, 75 Starts, 3,58er ERA, 320 Strikeouts, 3 Complete Games und 3-mal ist er in der Postseason aufgetreten. Meine Meinung ist, das ist etwas, was ich bei den Guardians niemals gedacht hätte. Die Guardians, die nur wirklich die Taschen zugenäht haben, $6,6 Millionen für ein Jahr für Cal Quantrill, ja, sind viel Geld, aber der war so eine Stütze in den letzten Jahren. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja, er war zwischendurch immer wieder verletzt, aber trotzdem. Wenn er gesund war, war er eine Stütze für die Guardians.
Genau. Und dann, exakt. Und das ist eben das, was es so merkwürdig macht auf Seiten der Guardians. Auf Seiten der Rockies sehe ich gar nichts Schlimmes, überhaupt in keinster Form. Im Gegenteil. Ein junger Pitcher, kannst du alles drumherum jetzt erzählen, alles gut, weil Rockies, Mile High, bla bla bla. Aber trotzdem ist es ja etwas, wo du schon fragen musst, hey, Guardians, was ist da los? Und ich bin sehr gespannt, wie er sich da in der Höhe dann machen wird. Denn jetzt mal ganz ernsthaft, also dass die Rockies jetzt damit den Angriff auf die National League West starten, sehe ich nicht.
Nee.
Also ist auch okay. Aber du baust jetzt auf und wenn man sich das anguckt, also die sind ja, das Team ist ja gespickt mit Leuten, die sie selber irgendwie gedraftet haben oder was auch immer haben. Also das, und dann holst du dir vielleicht einfach, wenn er jetzt die erste Hälfte richtig gut pitcht, wird er seinen Preis verdreifachen, indem du entsprechende Prospects bekommst. Also alles richtig gemacht an der Stelle von den Rockies.
Wie gesagt, die Rockies, die Rockies brauchen Pitching wie nicht wie andere die Luft zum Atmen.
Ja, genau. Und ich meine, 28 Jahre, er hat schon genug Service Time drauf, ne? Also er hat
selber wird schon sich, drauf. Er selber wird sich wahrscheinlich denken, ach Scheiße. Aber nutzt nichts. Dafür bist du Berufspitcher. Ja, musst auch in der Höhe mal pitchen können.
Das erste Mal dann so ein bisschen Dauerlauf in der Höhe machst, denkst du auch, ach du meine Güte, auf was habe ich mich denn hier eingelassen?
Nee, er lässt sich auf nichts ein. Es wurde ja auf ihn eingelassen.
Es wurde ihn eingelassen, ja, stimmt. Aber es ist schon, also ich kann bei den Rockies da nichts Schlimmes sehen und bin eher gespannt, was das denn für Auswirkungen im Laufe der Saison hat. Und ja, cooles Ding.
Ja, auch.
Und die Dickschiffe haben nichts gemacht, wa?
Noch nicht. Die warten noch. Auf jeden Fall, die Colorado Rockies haben einen Trade und haben einen neuen Starting Pitcher für die neue Saison. Und wäre ich Rockies-Fan, würde ich denken, Mensch, für einen 5,50er ERA ist der auch gut, der Junge.
Ja. Letzte Nachricht. Rockies-Fans, meldet euch bei uns.
Letzte Nachricht, die wir jetzt hier noch haben, ist, dass die San Diego Padres einen neuen Skipper verpflichtet haben und wir jetzt alle 30 Teams mit Managern ausgestattet haben. Mike Schild kommt zu den San Diego Padres. Bob Melvin ist zu den Giants gegangen, ne?
Ja.
So.
Freuen wir uns alle drauf.
Ganz doll. Und die San Diego Padres hatten deswegen jetzt eine Vakanz und die haben sie gefüllt mit Mike Schild, der ein paar Jahre lang bei den Cardinals als Manager war und bei den Cardinals entlassen worden ist, nachdem er einen 91-Siegesaison hatte. Aber dann in der Postseason an den Dodgers gescheitert ist. So sind nämlich die Cardinals gebaut. Mhm. Du kannst zwar 91 Sieger in einer Regular Season haben, aber scheidest du gegen die Dodgers aus, dann ist hier aber nichts mehr sicher.
Ja, und ich glaube, das ist der Startzeichen für etwas Gutes bei den Padres in diesem Jahr. Ich habe das Bauchgefühl, dass das vielleicht genau der Manager ist, den sie brauchten. Ich weiß nicht warum, ich kann es dir auch nicht mit Zahlen oder irgendwas, das ist wieder dieses Bauchgefühl. Was kennt er mal eh da vielleicht auch? Ich habe das gleiche Bauchgefühl wie er. Wir sind nur einen Trade davon entfernt, dass die den Dodgers das Leben richtig schwer machen. Und dieser Trade wird einer der drei Dickschiffe betreffen. Es wird ja vermutlich Juan Soto sein. Die Gerüchte drumherum sind wirklich, wirklich so offensichtlich, liegen sie auf dem Tisch, dass das
Soto ist eigentlich nicht bei den Padres nächstes Jahr.
So, und wenn du dann noch dazu jetzt, also wenn du mit einem riesengroßen Trade da was richtig hinbekommst, dann glaube ich, ist Mike Shield jemand, der jeden Spieler, der dann noch da ist, besser macht, weil der Platz für alle da ist, besser zu werden, weil es kein, ne, also es könnte sein, dass hier ein Team on the rise ist, was wir die letzten Jahre mal erwartet haben und durch Mike Shields Verpflichtung vielleicht sogar genau auf dem richtigen Weg jetzt sind. Was also ich übrigens auch über die Giants sage, wenn sie einen Free Agent holen.
Also ich, was ich sagen möchte, dass ich gedacht habe, die Padres brauchen für diesen Roster, der, selbst wenn Soto nicht mehr da sein sollte, noch eine sehr hohe Payroll und sehr viel Erfahrung haben wird. Sie brauchten keinen 35-jährigen Mann, der sämtliche Statistiken auswendig kennt, sondern sie brauchten eine erfahrene Person dort. Und der vielleicht nicht unbedingt der Erste ist, der nach den allergrößten Statistiken geht. Natürlich ist die Statistik etc. ist ein ganz wichtiger Teil und ich möchte jetzt nicht sagen, hier früher war alles besser und so. Aber ich glaube, sie brauchten eine erfahrene Präsenz dort am Managerposten und den haben sie jetzt mit Mike Schild bekommen.
Genau, und wir müssen jetzt bitte auch davon aufhören, dass es quasi am Manager, am Skipper darin liegt, ob du nun data-proven, driven oder ne, Analytics und bla, das sind sie alle mittlerweile. Alle Teams sind das. Und haben ihre Analysten, die genau die Zahlen liefern. Aber dann geht es auch darum, dass du ein Clubhouse-Manager sein musst. Und das kann er, bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Und ich glaube so, also dass sie Bob Melvin abgegeben haben, macht sie besser, weil er nicht der richtige Manager für dieses Team war. Das heißt nicht, dass Bob Melvin ein schlechterer Manager als Mike Shield ist oder ein besserer, nein. Aber es könnte halt einfach sein, dass genau das Vertrauen, das AJ Preller in Bob Melvin nicht hatte, wird er jetzt in Mike Shield haben, sonst hätte er ihn nicht geholt. Und ich glaube, das kann echt Gutes sein für die Padres, mal, weißt du, dass man so auf einer Ebene überall ist und nicht versucht, sein eigenes Ding durchzuziehen. Und ich glaube, es könnte denen echt gut tun.
Ich möchte Einspruch erheben hier. Ich glaube nicht, dass AJ Preller in irgendeiner Weise kein Vertrauen mehr zu ihm hatte, zu Bob Melvin. Ich glaube einfach, dass man nach zwei Jahren, nach diesen dann doch enttäuschenden Jahren, seitdem Soto dann auch getradet worden war von damals Washington nach San Diego, dass man einfach irgendwann dachte, jetzt wir brauchen mal jemand Neues, wir brauchen eine neue Präsenz hier im Clubhaus. Ich glaube nicht, dass da Enttäuschung mitschwingt. Es war einfach vielleicht nicht die richtige Person am richtigen Platz.
Und das Vertrauen war auch anders. Also das muss man auch sagen, das kommt jetzt immer mehr raus, dass also auch AJ Preller einfach deutlich intern gesagt hat, ich vertraue diesen Menschen nicht. Also das haben jetzt genügend Beatwriter geschrieben. Was aber dann eben auch, genau wie du vielleicht, wie du gesagt hast, vielleicht auch daran liegt, dass er eben nicht performt hat mit diesem Team. Ne? Das kann ja alles genau alles zusammenhängen und auch nicht böse gemeint sein. Ich glaube auch nicht, dass die sich hassen oder sowas. Das meine ich damit gar nicht. Ich meine aber, dass eben das Vertrauen in seine Leistung nicht mehr da war und man einfach das ändern musste. So, die Padres haben nicht mal etwas verlangt dafür, dass er geht. Ich meine, das musst du dir mal vorstellen, das passiert normalerweise in einem Profibusiness nicht. Beide Seiten sind wahrscheinlich froh, dass sie nicht mehr zusammenarbeiten müssen, ohne das jetzt böse zu meinen, sondern einfach, jetzt kann jeder seinen Weg gehen und das ist in Ordnung. Und you mark my words, die Padres werden mit Shield zusammen anders auftreten als letztes Jahr und das wird der Western Division richtig gut tun, der West Division richtig, richtig gut tun. Und es gilt ja, genau das Gleiche gilt ja für die Giants. Wir sind ein Free Agent Signing davon entfernt, die World Series zu gewinnen. Was Quatsch ist, aber genau da ist es eben auch wieder etwas. Ne? Bob Melvin passt.
Ich wollte gerade den Ton abdrehen.
Bob Melvin passt zu den Giants einfach besser, als es vielleicht zu den Padres jetzt am Ende war. Und das wird diese Division echt interessanter machen als die Jahre davor. Ne? Also die Dodgers immer noch das Powerhouse. Die werden ja Otani wahrscheinlich auch bekommen können. Das ist einer der Big Players, die um ihn buhlen werden. Und das wissen wir alle. Und ja, das, also ich freue mich auf die Padres dieses Jahr, muss ich ehrlich gestehen.
Wir werden es sehen. Yamamoto hat noch nicht unterschrieben zu diesem Zeitpunkt. Otani hat noch nicht unterschrieben. Blake Snell hat noch nicht unterschrieben. Die ganz großen Dominosteine sind noch nicht gefallen.
Ja, aber Cody Bellinger ist noch, finde ich, einer, wo ich sehr hingucke. Matt Chapman ist für mich jemand, der
Matt Chapman ein bisschen ganz, unter. Ganz interessant, ja.
Ja, absolut. Also Jorge Soler, Teoscar Hernandez, Lourdes Gurriel Jr. Sorry, also hi, der Daus würde ich den gerne haben. Also da sind noch genug Player auf dem Markt. Auf welchen Free Agent bist du jetzt abseits von den Großen am meisten gespannt, ob er einen neuen Vertrag bekommen wird? Ich sage Tim Anderson. Ich bin sehr gespannt, ob er jemanden nehmen wird.
Ich möchte den Namen gar nicht aussprechen, weil ich die Angst habe, dass der zu den Red Sox geht.
Wenn du es dreimal sagst, kommt er nicht.
Ja, ja. Josh Hader, wo der unterkommt, da bin ich sehr gespannt.
Ja. Oh Gott. Ja, brauchen wir nicht. Wir brauchen keinen Closer, aber ja. Ja, es ist eine fantastische, fantastische Free Agency, oder? Nimm mal Otani weg. Selbst dann ist es immer noch eine fantastische Free Agency.
Es sind aber die drei größten Namen sind Pitcher / Shohei Otani. Also Pitcher / Einhorn.
Ja, Yamamoto, ja, es ist selbst Jordan Montgomery mit Kusshand.
Ja. Wir werden sehen, aller Höchstwahrscheinlichkeit nach noch vor Weihnachten natürlich noch eine neue Folge aufnehmen, weil ich gehe davon aus, dass in den nächsten 14 Tagen die Hölle losbrechen wird. Und dann werden wir natürlich sofort dann wieder dabei sein und einen neuen Podcast aufnehmen. Da können wir,
glaube ich. Wenn es andere Breaking News rund um unser Einhorn gibt, außer dass er frühstücken war oder wieder, es gibt, glaube ich, ein Video, wo er noch einen anderen Hund im Arm hat. Also alles, was du haben willst, kriegst du. Wenn das passiert, dann gucken wir auch.
Ich habe ihn mit einer Katze im Arm gesehen jetzt gestern.
Mit einer Katze? Mhm. Wie, der ist, die, was, der macht beide?
Der macht beide.
Die Katzen und die Hundebesitzer? Ja. Er ist wirklich ein Einhorn.
Das war's mit der heutigen Ausgabe. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auch bei Twitter, bei Instagram und bei Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, was wir machen, dass ihr uns auch finanziell unterstützen wollt, dann habt ihr auf der Seite justbaseball.de nicht nur die Möglichkeit, die Folgen zu kommentieren und auch Kritik zu äußern, ihr habt auch die Möglichkeit, dort den Steady-Button zu drücken und dort uns mit einem monatlichen Kaffee zu unterstützen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Good meeting. Every time we talk, I'm reinvigorated by my love of the game.
There's no crying in baseball. There's no crying in baseball. No crying.
Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.